Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, dort, wo er die Verklärung Jesu Christi behandelt, bringt der heilige Kirchenlehrer Thomas von Aquin das Bild des Bogenschützen. Also eines Mannes, der seinen Pfeil angesetzt hat, um ein Ziel zu treffen. Ein solcher Bogenschütze schaut ganz genau auf den Punkt, den er treffen will. Seine Augen umfassen das Ziel klar und fest. Und dann sammelt sich in ihm die Kraft, sie verdichtet sich sozusagen in der Spitze des Pfeiles, bis dieser, da die Sehne losgelassen wird, auf die Zielscheibe zusaust und möglichst ins Schwarze trifft. Ja, dieses Bild des Bogenschützen, liebe Gläubige, hat uns viel zu sagen. Hier sind vereint einmal die Erkenntnis, die Wahrnehmung, der Blick und dann auf der anderen Seite der Kraftakt, die Anspannung und das Loslassen. Beides gehört unbedingt zusammen. Würde zum Beispiel der Bogenschütze nur auf die Zielscheibe starren, aber sich nicht anspannen und den Pfeil abschießen, so würde das überhaupt nicht zustande bringen. Und würde er andererseits ohne den angezielten Punkt genau zu betrachten einfach nur seinen Pfeil abschießen, dann müsste das schon ein sehr glücklicher Zufall sein, wenn er die Zielscheibe treffen würde. So ist es nun auch unter den Menschen, dass es die einen gibt, die vielleicht auf ein großes und hehres Ziel starren oder sich sanften Träumen der Seligkeit, des Glückes hingeben, aber keinen Schritt unternehmen, um wirklich dahin zu kommen, es zu erreichen. Und es gibt die anderen, die strengen sich an, aber wie man heute so sagt, ohne eine rechte Vision, ohne eine Schau dessen, wohin denn ihre ganzen Anstrengungen eigentlich führen sollen. Ja, und gerade unter den Gläubigen und Frommen auch unserer Zeit sind beide Menschentypen, liebe Gläubige, sehr verbreitet. Die genussvollen Träumer und Schwärmer, die eingebildeten, sanften Mystiker, die sich sozusagen gedanklich in den dritten Himmel hinaufheben, ohne wirklich zur Tat zu schreiten. Und andererseits die fruchtlos Schaffenden, die Herumwurschtelnden und sich Abrackernden, die bloß aus Pflicht Anpackenden, die finsteren, angespannten und oft überspannten Asketen. Der Unterschied zwischen beiden scheint sehr groß, der sanfte Mystiker und der strenge Asket. Aber wenn der eine nichts tut, um das Ziel zu erreichen, sondern es nur anstarrt, und der andere schafft, ohne das Ziel anzustreben, kommt es eben doch auf dasselbe hinaus. Ob man rechts oder links vom wahren Weg abweicht, spielt dann am Ende keine Rolle. Der Bogenschütze also, hinschauen, seine Kräfte sammeln und anspannen, um dann das Ziel zu erreichen. Das gilt für unseren ganzen Lebensweg. Und liebe Gläubige, da dieser Weg nun einmal, mögen uns das gewisse Stimmen noch heute verheimlichen oder ausreden wollen, da dieser Weg nun einmal steil ist und steinig und die Pforte eng, deshalb muss das Ziel fest und klar in den Blick genommen werden. Zufällig kommt man da eben nicht hin. Was hat das aber mit der Verklärung zu tun? Warum führt der heilige Thomas von Aquin in seiner Summa Theologiae dieses Bild an, wo er vom Ereignis des heutigen Sonntagsevangeliums spricht? Nun, er erklärt, die Verklärung Jesu Christi auf dem Tabor schenkte den Aposteln den Ausblick auf das Ziel. Sozusagen eine Vorwegerkenntnis zeigte ihnen, wohin der Weg eigentlich führen sollte. Und da unser Herr ja den Aposteln vorher, wir haben es im Evangelium am Sonntag Septuagesima gehört, da er ja vorher den Aposteln schon gesagt hatte, jetzt geht's nach Jerusalem und in Jerusalem wird der Menschensohn überliefert werden und gepeinigt und gequält und am Ende getötet, um dann aufzuerstehen. Deshalb zeigt er den Aposteln schon hier, was hinter Leiden und Kreuz und Tod liegt. Wir lesen im Johannesevangelium, dass am Abend des Hohen Donnerstags der Apostel Thomas an Jesus mit der Frage herantrat: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir also den Weg wissen? Thomas durfte so fragen. Die Apostel Petrus, Jakobus und Johannes aber, denen auf dem Tabor schon der Blick auf das Ziel gewährt wurde, sie hätten nicht so fragen können, denn sie wussten es bereits. Der Weg geht in die Herrlichkeit. Ja, und gerade diesen drei Aposteln wurde es geoffenbart, natürlich nicht zufällig, sondern weil es diejenigen sind, die den Herrn auf dem steilsten, auf dem schwersten Stück seines Weges begleiten werden, nämlich in Gethsemane, in der Stunde der äußersten Erniedrigung. Sie, die dann seine Menschennatur zittern und zagen sehen, die, wie der Hebräerbrief schreibt, ihn schreien und klagen hören und die auch seinen Blutschweiß im Gesicht wahrnehmen werden. Sie durften also das Ziel schauen, wie diese irdische Gestalt des Herrn, die in Gethsemane in der tiefsten Demut erscheint, vom Glanz der Gottheit durchstrahlt wird und daher in ihrer ganzen Glorie aufscheint. Nur so war diesen Aposteln das, was sich in Gethsemane ereignen wollte, auch nur einigermaßen erträglich. Sonst hätten sie am Herrn verzweifeln müssen. Aber, liebe Gläubige, es ist nicht nur die Vorauserkenntnis dessen, wohin der Weg Jesu Christi führen soll, sondern auch die Vorauserkenntnis für den eigenen Weg, und zwar des Weges der Apostel wie des unsrigen. Alles das, was die Apostel und was auch wir in unserem Leben durchtragen und erleiden müssen, ist nur dadurch erträglich, dass wir schon wissen, dass hinter all dem ein gewaltiges Licht leuchtet, dass das alles in einen Sinn hinein sich sammelt und daher nichts von all dem vergebens ist. Am Ostermontag wird im Evangelium der Herr zu den Emmaus-Jüngern sprechen: Dies alles musste Christus leiden und so in seine Herrlichkeit eingehen. Und der heilige Apostel Paulus scheint bei seiner Predigt in Antiochien genau an dieses Wort anzuknüpfen, wenn er dann sagt: Auch wir müssen durch viel Trübsal gehen, um in das Himmelreich einzugehen. Es ist derselbe Paulus, der auch beschreibt, wie unsere Herrlichkeit einmal sein wird. Er wird auch den Leib unserer Niedrigkeit erneuern, gleichgestaltet dem Leib seiner Herrlichkeit. Das heißt, so wie die Leibesgestalt Jesu Christi auf dem Tabor verklärt ist, wird auch unser armseliger Leib, unser immer wieder von Krankheiten und Schwäche heimgesuchter Leib, unser Leib, der dann am Ende zerfallen wird, vom Staub bist du genommen und zum Staub fällst du zurück, so wird auch unser Leib in Herrlichkeit aufleuchten. Und das also, liebe Gläubige, ist zusammen mit der Offenbarung der Gottheit Jesu Christi der erste und der wichtigste Sinn des Verklärungsereignisses auf dem Tabor. Für die Apostel und durch die Apostel für uns alle, für einen jeden von uns. Dass wir nun, wie der Bogenschütze, das Ziel vor Augen haben. Aber nicht irgendeine Zielscheibe, sondern eben die Herrlichkeit Gottes, die von ihm auf uns und sogar auf unseren vergänglichen Leib übergehen soll. Ja, auf dem Tabor schauen wir seine Glorie und in seiner Glorie unsere eigene Glorie. Und daher sollen wir von Sehnsucht danach gezogen, ja sozusagen hingerissen werden, um so die Schwierigkeiten des Weges dieses Lebens gerne auf uns zu nehmen. Dienen sie doch einem so wunderbaren Ziel. Alle Anstrengungen, alle Entbehrungen, alle Leiden, alle Enttäuschungen, ja sogar Kreuz und Tod werden nur angesichts dieser Verklärung und dieser Herrlichkeit verständlich. Und sie sind nichts gegenüber dem Ziel. Nochmals der heilige Paulus, ich halte dafür, dass die Leiden dieser Zeit nichts sind, verglichen mit der Glorie, die an uns offenbar werden soll. Liebe Gläubige, gelegentlich stellt man sich die Frage, warum ist die kirchliche Verkündigung heute oft bis hinein in oberhirtliche Worte so fad, so geschmacklos, so nichtssagend. Auch dann, wenn es gilt, etwa den Gläubigen etwas für die Fastenzeit, für diese wichtige Zeit des Kirchenjahres mit auf den Weg zu geben. Man redet dann besserenfalls über das Miteinander im Glauben, dass wir des Glaubens, ohne freilich genau zu sagen, worin dieser Glaube eigentlich besteht und welche Verbindlichkeit er hat. Und schlimmerenfalls spricht man über rein innerweltliche Dinge und Ziele, das Zusammenwachsen der Welt in Brüderlichkeit und Toleranz, den Abbau natürlich von fundamentalistischen Gesinnungen. Heute findet ja eine berühmte Demonstration in Luzern statt, wo wieder einmal sogenannte reformeifrige Gläubige diese Anliegen vortragen werden. Und das alles soll dienen, einem alles umfassenden und sagen wir es doch auch, alle Unterschiede nivellierenden, einebnenden Ökumenismus. Und das alles ist so langweilig, so zum Gähnen, so elend, man kann es gar nicht mehr hören. Eben deshalb, weil man den Blick der Gläubigen weder auf das Ziel richtet, die ewige Herrlichkeit, von ihr ist kaum irgendwo die Rede, noch auch den Weg dorthin schildert. Und zwar diesen Weg mit all seiner Dramatik, mit seinem Kampf, mit seinen Entbehrungen, mit seinen Gefahren. Über die alten Katechismusweisheiten, in den Himmel muss ich kommen, koste es, was es wolle, darüber lächelt man ja nur noch müde. Aber etwas anderes und Besseres, liebe Gläubige, hat man nicht zu bieten. Beides gehört unbedingt zusammen, Kreuz und Herrlichkeit. Und mit dem einen fällt das andere. Und damit fällt auch die ganze kirchliche Verkündigung in ein nichtiges, nichtssagendes Geschwafel, das genauso von irgendeinem Politiker oder einem Fernsehmoderator von sich gegeben werden könnte. Auf beides, Kreuz und Herrlichkeit, hat man weitgehend verzichtet. Der Bogenschütze scheint also kein Ideal mehr zu sein. Und folglich wird der Mensch einfach matt und satt. Saft und kraftlos. Ein schläfriger Skeptiker oder ein überdrehter Psychopath. Wir aber brauchen beides, Kreuz und Herrlichkeit. Und wir sollen wissen, dass die Herrlichkeit und nicht das Kreuz das Ziel ist. Diese Herrlichkeit ist das Größere, das Endgültige. Und daher dauert auch die Fastenzeit immerhin 40 Tage, aber die österliche Festzeit 50 Tage. Und auch die Fastenzeit, liebe Gläubige, ist nicht nur eine Zeit der Betrachtung ernster Wahrheiten und des sich Abmühens und Abrackerns. Sie lädt uns vielmehr herzlich zur Betrachtung der Glorie ein. Die Liturgie, und das nicht nur am heutigen Sonntag, macht das deutlich. Ja, wir brauchen gerade jetzt unbedingt den Ausblick auf die Glorie, weil wir eben schwach und hinfällig sind. Die heilige Hildegard von Bingen rät einmal den Kranken, sie sollten sich einfach irgendwo hinsetzen, wo sie ihren Blick auf eine grüne, blühende Wiese richten können. Und sie sagt in ihrer merkwürdigen Sprache, die Grünkraft dieser Wiese geht dann über auf den Menschen und macht auch ihn gesund. Und da ist liebe Gläubige, etwas dran. Angesichts der Schönheit werden auch in uns die Kräfte der Gesundheit mobilisiert. Und die Aussicht, wieder gesund zu werden, was tut der Mensch nicht alles dafür, wird größer. Aber in einem noch viel höheren Maße geht eben diese Kraft und dieser Antrieb aus vom verklärten Herrn. Von dem Blick hinter den Kreuzweg und hinter Golgotha, dorthin, wo das Leben in seiner ganzen Fülle verheißungsvoll aufleuchtet. In der Natur Gottes scheint jetzt die Herrlichkeit bereits auf. Schauen wir doch hin. Dann in den Wahrheiten der göttlichen Offenbarung, wie sie uns die Heilige Schrift vorträgt und die Kirche anempfiehlt und auslegt. Betrachten wir sie doch. Auch in der Heiligen Messe strahlt diese Herrlichkeit auf. Hier auf dem Altar ist jedes Mal auch Tabor. Schauen wir doch hin mit den Augen des Glaubens. Richten wir unseren Blick ganz fest auf die erhobene Hostie im Moment der Konsekration. Was gehen von dort für Kräfte aus? Und insbesondere, wenn wir unseren Herrn in ein bereitetes und ihn ersehnendes Herz aufnehmen, in einer würdigen Kommunion. Viel mehr, liebe Gläubige, müssen wir die Glorie betrachten. Das würde uns stärker, kämpferischer und auch leidensbereiter machen. Und uns von beiden Fehlhaltungen befreien. Sowohl von den nutzlosen Träumereien, aus denen überhaupt nichts folgt, als auch von dem geistlosen sich abkämpfen, das oft ein Kampf gegen Windmühlen ist. Also, liebe Gläubige, der Bogenschütze. Das Ziel fest in den Blick nehmen, die Kräfte sammeln und dann schießen, um es zu treffen. Gott wird den Pfeil, wenn er unseren guten Willen sieht, schon lenken. Und dann, liebe Gläubige, treffen wir nicht etwa ins Schwarze, ins Dunkle, sondern im Gegenteil in das strahlende Licht der Glorie. Amen.